Dass Swedenborg, wenn er ins Ausland reiste, ganz überzeugt war, dass seine mitgenommenen Manuskripte an dem bestimmten Ort gedruckt werden müssten, davon habe ich zwei Beweise. Bei seiner vorletzten Abreise, auf die er dann in London starb, traf ich Swedenborg in seinem Reisewagen, als er gerade im Begriff war, von Stockholm abzureisen. Da fragte ich ihn, wie er, nun bald 80 Jahre alt, eine so weite Reise zu unternehmen wagen könne und ob wir uns in dieser Welt wiedersehen würden.
Machen Sie sich darüber keine Sorge,
sagte er.
Wenn Sie das Leben behalten, so werden wir uns gewiss noch einmal wiedersehen, denn mir steht noch eine solche Reise bevor.
Als er das letzte Mal Schweden verließ, kam er selbst zu mir in die Bank, am Tage, da er abreisen sollte, und übergab mir eine Reservation gegen alle Vorurteile seiner Schriften während seiner Abwesenheit. In dieser Reservation berief sich Swedenborg auf die Vorschrift unseres Gesetzes, dass in Religionssachen nicht der geistliche Stand allein Richter sei, weil die theologischen Dinge auch vor die anderen Stände gehören. Bei dieser Gelegenheit fragte ich ihn, wie bei seiner vorigen Abreise, ob ich ihn jemals wieder sehen werde. Diesmal blieb seine Antwort sanft und rührend.
Ob ich zurückkommen werde, weiß ich noch nicht. Aber dessen kann ich Sie versichern, denn der Herr hat es mir verheißen, dass ich nicht eher sterben werde, als bis dies Buch, die Vera Christiana Religio, also die wahre christliche Religion, das jetzt vollendet ist und wegen dessen ich die Reise unternehmen muss, gedruckt sein wird. Und sollten wir uns auch in dieser Welt nicht mehr begegnen, so begegnen wir uns bei dem Herrn, wenn wir nach seinem und nicht nach unserem Willen leben.
Er nahm dann Abschied, so heiteren und lebensfrohen Gemütes, wie wenn er noch in seinen mittleren Jahren gewesen wäre, und reiste denselben Tag zum letzten Mal von seinem Vaterlande ab. Als ich einmal Swedenborg fragte, ob sein theologisches System unter den Christen werde angenommen werden, bemerkte er:
Davon kann ich nichts sagen. Ich vermute aber, dass es zu seiner Zeit angenommen werden wird, denn sonst hätte wohl der Herr nicht geoffenbart, was bis zum heutigen Tag verborgen gewesen ist.
Er war nie krank, außer wenn Anfechtungen über ihn kamen. Aber er war häufig mit Zahnschmerzen geplagt. Ich kam einmal zu ihm, da er in diesem Zustand war und sehr über heftige Zahnschmerzen klagte, die schon mehrere Tage gedauert hatten. Ich nannte ihm ein allgemeines Mittel gegen dieses Übel. Allein er wollte es nicht brauchen, sondern erwiderte, sein Schmerz rühre nicht vom Zahnnerv her, sondern vom Einfluss der Hölle und der Heuchler, die ihn anföchten und durch Entsprechungen diese Plage verursachten, von der er jedoch sagte, er wisse, dass sie bald aufhören werde. Was seine Anfechtungen betrifft, so haben mir die bescheidenen Dienstleute, der alte Gärtner und seine Frau, voll Mitleid und Teilnahme erzählt, wie Swedenborg des Nachts in seinem Zimmer sehr oft laut gesprochen und geeifert habe, wenn böse Geister bei ihm waren. Dies konnten seine Domestiken umso besser hören, als ihr Zimmer nahe bei dem seinigen war. Auf die Frage, was die Ursache seiner Unruhe während der Nacht gewesen sei, erwiderte er, es sei den bösen Geistern zugelassen gewesen, ihn zu schmähen. Und er habe gegen sie geredet und geeifert. Oft betete er zu Gott, er möchte ihn in der Versuchung nicht verlassen. Er rief dann mit bitteren Tränen und lauter Stimme aus:
Herr, Gott, hilf mir! Mein Gott, verlass mich nicht!
Wenn die Versuchung vorüber war und seine Leute ihn um die Ursache seines Jammers fragten, sagte er:
Gott sei gelobt, jetzt ist alles überstanden. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen, denn was mir begegnet, begegnet mir mit Gottes Zulassung, und er lässt es mit mir nicht weiterkommen, als er sieht, dass ich es tragen kann.
Nach einem solchen Jammer legte er sich einmal zu Bett und stand während mehrerer Tage und Nächte nicht davon auf. Dies verursachte seinen Leuten viel Kummer. Sie glaubten, er wäre an irgendeinem großen Schrecken gestorben. Sie dachten also, ob sie nicht die Türe öffnen und seine Bekannten und Freunde rufen lassen sollten. Endlich ging der alte Gärtner ans Fenster und war zu seiner Freude inne, dass sein Herr noch lebe, denn er wandte sich im Bette. Den folgenden Tag zog er die Glocke. Als die Gärtnerin in das Zimmer trat, erzählte sie ihre und ihres Mannes Betrübnis über seinen Zustand, worauf er mit heiterem Gesicht erwiderte, dass er sich wohl befunden und ihm nichts gefehlt habe. Sie waren mit dieser Antwort zufrieden, denn keines von seinen alten Leuten wagte es, ihn näher zu befragen, da sie ihn, gleich meinem alten redlichen Pfarrer, für einen sehr frommen Mann hielten und dabei sagten, ein so verständiger und gelehrter Mann hätte sich unmöglich mit Kämpfen und Versuchungen plagen können, wenn er nicht gewusst hätte, woher dies alles komme. Ich fragte die alte Gärtnerin, ob sie nach einem solchen Zustand nie etwas Ungewöhnliches in Swedenborgs Augen bemerkt habe. Ich tat diese Frage, weil ich wissen wollte, ob seine Gesichtszüge während der Zeit, dass er im Geiste gewesen, nicht verändert worden seien. Sie antwortete, als ich einmal nach dem Mittagessen aus irgendeinem Grund in sein Zimmer ging, sah ich, wie seine Augen dem hellsten Feuer glichen. Ich erschrak, fuhr zurück und rief, um Gottes Willen, was fehlt Ihnen? Sie sehen so erschrecklich aus.
Wie sehe ich denn aus?
Fragte Swedenborg. Als ich ihm erzählte, was ich gesehen habe, sagte er,
Wohl, wohl, fürchten Sie sich nicht. Der Herr hat meine Augen geöffnet und ich bin im Geiste gewesen. Aber ich werde bald wieder hergestellt und es schadet mir nicht.
So geschah es auch. Nach einer halben Stunde waren seine Augen ganz von diesem Feuerschein befreit. Ich bemerkte eben, Swedenborg habe gesagt, wohl, wohl. Dies war eine Redensart von ihm, so wie auch eine andere, die er zweimal wiederholte. Gut, gut, wenn er nämlich mit jemandem freundlich sprach. Swedenborg suchte keine Bequemlichkeit auf seinen Reisen. Er fuhr ohne Domestiken in einem offenen Wagen von Stockholm nach Gothenburg und ging von da zur See nach England oder Holland, um seine Manuskripte drucken zu lassen. Ich kenne zwei Engländer, die Schiffskapitäne und schwedische Bürger sind. Mit dem einen namens Harrison fuhr Swedenborg einmal als Passagier. Fast während der ganzen Reise blieb Swedenborg im Bett. Doch sprach er beinahe immer, als ob er in einer Gesellschaft wäre. Der Schiffsjunge und der Steuermann sagten dem Kapitän, Swedenborg habe wahrscheinlich seinen Verstand verloren. Der Kapitän aber antwortete, er mag bei seinem Verstand sein oder nicht. Solange er still bleibt, habe ich keine Gewalt über ihn. Er ist immer im Gespräch mit mir klug und vernünftig. Und ihr seht ja, dass wir den besten Wind haben. Und wenn dies Wetter fortdauert, so habe ich nie eine schnellere Reise gemacht. Harrison setzte lachend hinzu, Swedenborg möchte, wenn er wollte, immer unentgeltlich mit ihm reisen. Denn er hätte, solange er Seemann gewesen, nie glücklicher gesegelt. Der andere Schiffskapitän ist Brovell. Mit ihm reiste Swedenborg von London nach Dalarön in 8 Tagen. Während dieser Zeit lag Swedenborg auch meistens im Bett und redete. Als er zu London an Bord ging, sagte er dem Kapitän:
Ich hoffe, wir werden sehr guten Wind bekommen.
Dieser kam auch und dauerte bis zur Ankunft in Dalarön. Von da reiste Swedenborg zu Land nach Stockholm. Am selbigen Tage änderte sich der Wind und wehte geraume Zeit ganz konträr. Gleichwohl hielt ihn Brovell weder für einen Zauberer noch für verrückt, sondern sah dies alles als Zufall an. Ich sprach hierüber mit Swedenborg und er sagte, er habe sich oft darüber verwundert, dass auf seinen Reisen zur See immer glücklich gewesen sei, fügte aber hinzu:
Gleichwohl kann jeder wissen, dass ich keine Wunder tun kann.
Während der Reichstage interessierte ihn sehr zu hören, was man in seiner Abwesenheit im Hause des Adels verhandelte, in dem auch er als Haupt der Familie Swedenborg das Recht hatte, seinen Sitz zu nehmen. Er schrieb verschiedene Reichstagsmotionen. Allein nachdem er bemerkt hatte, dass der Hass, der Neid und der Eigennutz um die Obergewalt stritten, wurde er selten mehr im Adelshause gesehen. Im Gespräch erklärte er sich sehr scharf gegen die Uneinigkeit der Reichsstände und hing weder der einen noch der anderen Partei an, sondern liebte die Wahrheit und die Gerechtigkeit in seinem ganzen Tun und Treiben. Ich fragte ihn einst, ob es der Mühe wert sei, auf Träume zu achten. Er antwortete, dass zu gegenwärtiger Zeit der Herr nie Offenbarungen durch Träume gebe. Doch möge der Fall sein, dass diejenigen, welche die Entsprechungslehre verstehen, Nutzen von denselben ziehen können. Gerade wie eine wachende Person ihren inneren Zustand prüfen könne, wenn sie ihren eigenen Willen mit den Geboten des Herrn vergleiche. Swedenborg zeichnete sich nicht durch Almosengeben aus. Und wenn man ihn fragte, warum nicht, sagte er:
Die meisten Armen sind entweder faul oder liederlich. Und außerdem können die Almosen denjenigen, die sie empfangen, schaden, wenn man den Gefühlen des Mitleids ohne zu unterscheiden folgt.
Er ließ sein Geld nicht aus.
Denn dies,
sagte er,
ist der gerade Weg, es zu verlieren. Außerdem bedarf ich mein Geld, um Reisen unternehmen und Bücher drucken lassen zu können.
Es befremdete viele Personen, dass es Swedenborg nie an Geld fehlte, um so viele und große Reisen und Kosten bestreiten zu können. Allein wenn man bedenkt, dass er auch auf Reisen mäßig lebte, dass sowohl seine philosophischen und mineralogischen als auch seine theologischen Schriften nicht in den Buchläden liegen blieben, sondern guten Absatz fanden, und dass er von seinem Vater, dem Bischof Swedberg, eine nicht unbeträchtliche Erbschaft bekommen hatte, so sieht man leicht, wie es ihm möglich gewesen ist, seine Vorsätze auszuführen. Übrigens ist in Beziehung zu seinen theologischen Schriften zu bemerken, dass er den Erlös aus denselben, soweit er sie nicht verschenkte, ganz dem Missionsinstitut zugewiesen hatte, wie dies die Äußerungen des mit dem Verkauf derselben beauftragten Londoner Druckers und Buchhändlers beweisen.